Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist der Illustrator Daniel Ramirez Perez. Daniel hat zwar schon als Kind gemalt, aber sein Weg führte ihn erstmal über die Mode und eine Stelle bei Vivienne Westwood in London und anschließend in eine Werbeagentur, was er eigentlich für die unoriginellste Verwendung seines Studiums hielt. Aber dann fand er die Illustration und machte sich nach viel harter Arbeit schließlich damit selbstständig. Heute arbeitet er mit Kunden wie Lufthansa und PayPal zusammen und auch mit ein paar anderen Kunden, über die er nicht mal sprechen darf. Wir unterhielten uns dementsprechend über Non-Disclosure Agreements, über seine Zeit in London, über Vormittage im Freibad, darüber, wie es ist, seine Helden zu treffen. Da kann ich ja auch ein Lied von singen. Über die Glorifikation von Stress und darüber, dass es im Job, wie auch im Leben, kein Ziel gibt, an dem man irgendwann mal ankommen könnte. Wie ich das mit meinen Gästen immer so mache, habe ich mir auch diese Woche wieder von Daniel noch 3 Tipps geben lassen zu Dingen, die ihn gerade beschäftigen. Und diese Tipps kannst du am Sonntag im Newsletter lesen. Und Patreon-Supporter, die Besten, kriegen dieses Gespräch sogar auch noch als Bonus-Podcast zu hören. Falls du auch mal reinhören und mich und die Show damit unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com/Sven Zaro. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und eine andere Art, wie du ohne den Hype auch wirklich unterstützen kannst, ist, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt. Dadurch finden dann auch andere neue Hörer und Hörerinnen den Podcast. Das funktioniert tatsächlich und dauert nur ein paar Sekunden. Also vielen Dank schon mal im Voraus von mir dafür. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Daniel Ramirez Perez. Nachdem wir dann die ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, nicht reinnehmen können, weil deine NDAs dich binden aufgrund der Kunden, die wir ab jetzt nicht mehr erwähnen werden. Ist ja schon auch irgendwie funky, oder? Nervt dich sowas dann, wenn du was für Kunden machst, wo du die Arbeit eigentlich dann nicht ins Portfolio mitnehmen kannst, oder ist das Geld so gut, dass es eigentlich nicht stört?
Also es gibt teilweise Projekte mit sehr strengen NDAs, wo man sich dachte, okay, das hätte ich jetzt eh nicht unbedingt gezeigt. Aber natürlich gibt's ein paar größere Projekte so meiner bisherigen Karriere, über die ich mich schon gerne mehr verkaufen würde, aber nicht darf. Und dann ist es aber zum Teil auch so, dass man ja einfach bei manchen Projekten sehen kann, dass ich die gemacht habe. Und dann auch öfter schon mal die Frage kam, auf die ich nichts sagen darf, oder auch, dass wenn die Sachen irgendwie in der Öffentlichkeit der sozialen Medien stattgefunden haben, dass dann da auch gerne mal Leute drunter kommentieren und mich dann verlinken als Urheber. Und ja, also im Endeffekt komischerweise wird in dieser Branche mit NDAs gearbeitet. Ich habe noch nie so ganz verstanden, warum, aber ja, die Projekte fühlen sich dann auf jeden Fall immer sehr wichtig an.
Ja, das glaube ich. Also ich verstehe auch, dass es irgendwie ein NDA gibt, bevor das Ding halt gelauncht wird, dass sie zumindest irgendwie sagen, okay, du darfst nicht darüber reden, über unseren Service oder unser Produkt oder was auch immer, aber danach ist es ja irgendwie total lächerlich. Ich meine, das ist ja auch nicht, es gab ja auch immer, wenn irgendeine Firma irgendein Commercial hat mit irgendeinem Video, mit irgendeiner Musik drin, dann wird das ja ist ja auch jedem klar, was es ist, und es steht ja dann auch drauf und so. Also warum es dann bei Artwork nicht so ist, verstehe ich irgendwie nicht ganz. Aber ja, die Rechtsabteilung dieser Firmen ist gut bezahlt und wird schon seine Gründe haben dann.
Das stimmt. Und vor allem, ich denke mir mal, bei der Zusammenarbeit mit Musikern kommt es ja wahrscheinlich eher zu einem gewissen Image-Schaden, als mit Illustratoren zu arbeiten, weil ich sehe es jetzt eigentlich nicht kommen, dass ich mich irgendwie öffentlich so daneben benehmen werde, dass man sich dafür geschämt haben muss, mit mir gearbeitet zu haben. Also ist zumindest bisher noch nicht passiert.
Hast du nicht so den Rock'n'Roll-Lifestyle?
Nee, eigentlich nicht.
Du wohnst jetzt gerade in Berlin, oder?
Genau, ich wohne gerade in Berlin seit 14 Jahren.
Seit 14 Jahren?
Seit 14 Jahren inzwischen, ja. Genau, ich bin 2010 nach Berlin gezogen, also seit 13 Jahren.
Mir fällt es bei dir immer irgendwie so schwierig, weil wenn ich dich sehe, ich schätze dich immer deutlich, deutlich, deutlich jünger ein, als du eigentlich bist, glaube ich. Weil als ich das erste Mal ein Foto von dir gesehen habe, habe ich gedacht, du bist wahrscheinlich irgendwie 22 und gerade aus der Schule gekommen.
Okay, aber es könnte sein, dass meine Fotos nicht up to date sind. Ich glaube, die neuesten Fotos, die man von mir online findet, sind jetzt, ja okay, die sind jetzt so vom letzten Sommer. Also gerade geht's einigermaßen, aber ich habe auf jeden Fall mal viel zu lange dasselbe Pressebild benutzt. Ja, also vielleicht liegt's daran, aber ich bin seit letzter Woche 36 Jahre alt.
Ah, alles Gute zum Geburtstag. Aber du, dann freu dich drüber, weil bei mir war es immer so, ich sah immer sehr jung aus, bis der Tag kam, wo ich nicht mehr jung aussah. Und ab da war einfach jedem klar, dass ich nicht mehr 30 bin. Genieß es, solange es so ist.
Abgesehen jetzt von jung aussehen, bei mir ist es auch so, ich war auch immer sehr jung. Also ich war auch immer in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe, so einer der Jüngsten. Und ich war irgendwie immer dran gewöhnt, dass alle älter sind als ich. Und hatte natürlich entsprechend dann so, als Berufsanfänger hatte man dann schon immer so gewissen Altersrespekt vor allen Leuten. Und irgendwann jetzt in den letzten Jahren habe ich aber gemerkt, Moment mal, die sind ja in den 90ern geboren und teilweise auch nicht in den frühen 90ern. So, irgendwann fällt einem dann auf, okay, die Welt hat sich doch überraschenderweise weitergedreht und da sind jetzt sehr viel jüngere Leute auch.
Ja, und ich meine, die Leute, die jetzt irgendwie Praktikum machen oder gerade vielleicht auch schon aus dem Studium rauskommen, sind ja teilweise schon 2000 oder später geboren. Ja, man vergisst immer, dass wir schon 2023 sind und dass das bedeutet, dass Leute, die 2020 geboren wurden, theoretisch schon 23 sind dann.
Shocking.
Ja, total. Aber wie bist du denn in das ganze Thema reingerutscht? Ich weiß, dass dein Anfang war ja nicht gleich mit Illustration oder so, aber erzähl du doch einfach mal vielleicht am besten, wie es überhaupt dazu kam, dass du den Einschlag bekommen hast.
Ja, also ich würde sagen, wie bei den meisten Leuten in unseren Berufen ging das natürlich sehr früh los, was ja auch universal irgendwie so ist. Jeder hat ja als Kind irgendwie gerne gezeichnet oder gestaltet, und ich auch. Und ich hatte dabei, glaube ich, schon von Anfang an einen relativen Ehrgeiz. Ich wollte das immer alles sehr gut können und bin daran eigentlich gescheitert. Also ich habe immer versucht, so ganz naturalistisch und toll zu zeichnen in allen möglichen Medien, mit Aquarell, mit Kohle, mit Öl, mit alles Mögliche. Meine Eltern haben mir da zum Glück immer alles gekauft, was ich wollte. Sonst nicht. So Matchbox-Autos konnte ich vergessen, aber so Künstlerbedarf, das habe ich immer alles bekommen.
Keine Matchbox-Autos?
Nee. Ich habe irgendwann rausgefunden, dass die 1 Euro kosten. Irgendwann als Erwachsener habe ich mal an der Kasse gesehen, ein Matchbox-Auto kostet 1 Euro.
Und dann bist du steil gegangen.
Da dachte ich mir, warum? Warum war das damals so unerreichbar?
Waren die so billig?
Ich glaube, die waren sehr billig.
Ich hatte das genaue Gegenteil. Bei mir war es so, ich hatte als Kind so He-Man-Figuren. Ich weiß nicht, ob du die noch mitbekommen hast. Aber ich hatte so eine ganze
Truhe.
Die
waren kurz vor mir, ja.
Ja, ich hatte so eine ganze Truhe davon.
Aber hast du die Truhe noch? Die sind ja jetzt Collectors Item.
Ja, wahrscheinlich wäre die jetzt noch mehr wert. Aber ich habe irgendwann dann, ist mir klar geworden, dass die Dinger wirklich, eigentlich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall als mir klar wurde, wie viel sie gekostet haben, war das eine Summe, wo ich mir schon gedacht habe, ich hätte meinem Kind garantiert nicht 100 Stück davon gekauft.
Okay.
Nee, gut, aber du hast schon früh gemalt, ja.
Genau, ich habe schon früh mit sowas angefangen. Ich denke auch so während der Schulzeit war mir irgendwie klar, dass ich so eine kreative Karriere machen will, aber mir war so die Grenze zwischen den einzelnen Jobs nicht so ganz klar. Aber ja, genau, sowas hat mich jedenfalls immer interessiert. Und ich bin dann im Endeffekt mit 17 nach München gegangen und habe da an der Designschule München Kommunikationsdesign und Modedesign studiert. Das war für mich tatsächlich ganz cool, dass es da halt das Angebot gab, so beide dieser Sachen zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ohne jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zu wirklich zu verstehen, welche Jobs da am Ende stehen von diesem Studium, dachte ich mir irgendwie so, okay, das könnte die Richtung sein, was ich machen will. Genau, und hatte dann 4 Jahre lang studiert in München und ich bin staatlich geprüfter Kommunikationsdesigner, staatlich geprüfter Modedesigner. Es war quasi so eine schulische Ausbildung, die ich aber echt sehr genossen habe und die mir auch viel gebracht hat. Aber ich habe mich in dieser Zeit eigentlich hauptsächlich auf den Modeteil konzentriert, weil ich echt sagen muss, Grafikdesign erschien mir zu dieser Zeit unfassbar langweilig.
Langweilig gleich?
Ja, ich glaube, es war auch eine langweilige Zeit in Grafikdesign. Es war so alles schwarz-weiß und Helvetica über irgendein Terry Richardson-Style Foto gesetzt. Also so diese 2007er American Apparel Grafikdesign-Welt. Irgendwie fand ich das richtig boring und es wirkte auch immer so schwierig. Ich weiß noch, es gab mal so einen Grafikdesign-Kurs an der Schule, da wurde uns quasi Kerning beigebracht. Und dieser Dozent hat irgendwie geschafft, das auf eine dermaßen übertriebene, verkopfte Art zu erklären, dass ich mir dachte, okay, nee, da habe ich kein Interesse dran.
Ja, vor allem bescheuert bei sowas wie Kerning, weil ich meine, man muss mir ehrlich sagen, Kerning ist Gefühl eigentlich. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Formeln, nach denen man es ausrechnen könnte, aber letzten Endes ist es eigentlich Gefühl.
Genau, und ich finde, um ehrlich zu sein, das kann man über fast alles sagen, worüber ich jetzt in meinem Berufsleben gearbeitet habe. Das meiste davon war irgendwie Gefühl und ich konnte das von mir aus erreichen. So. Und ich wünschte, das hätte ich in meinem Studium schon ein bisschen gewusst. Ich hatte nicht so diese Can-Do-Attitude als Student schon. Naja, jedenfalls, ich bin erstmal in die Richtung weitergegangen. Ich habe in München bei einem kleinen Modelabel gearbeitet und war dann bei Vivienne Westwood in London. Und
du bügelst da immer so drüber. Du erzählst immer so, ich war bei einem kleinen Modelabel und dann war ich bei Vivienne Westwood. Also ich meine, das ist ja ein brutaler Sprung. Wie ist das passiert? Von einem kleinen Modelabel in München, am Arsch der Welt quasi, also zumindest in Fashion-Kreisen, und dann auf einmal zu Vivienne Westwood nach London, einer der auch zu der Zeit wahrscheinlich angesagtesten Modedesignerinnen, oder? Ich meine, das war ja mit Hochzeit.
Also ich bin da erstmal als Praktikant rein, von daher war das nicht so die große Hürde. Aber tatsächlich ging das relativ einfach. Ich kann mich erinnern, ich saß da an meinem Arbeitsplatz und hatte so mein Portfolio, alles, was ich halt hatte, mit meinen Entwürfen aus der Designschule und eben aus der Zeit, wo ich da gearbeitet hatte, zusammengefasst, dahingeschickt und bin sofort ich wünschte, alle hätten so eine gute Antwortmoral. Ich glaube, ich habe sofort eine Antwort bekommen, bin sofort eingeladen geworden, war dann zum ersten Mal in meinem Leben in London zu so einem kurzen Vorstellungsgespräch, das vielleicht so 15 Minuten gedauert hat. Genau, es war eigentlich recht einfach, dahin zu kommen als Praktikant. Ich habe mein Portfolio geschickt, die haben mich eingeladen nach London. Dann war ich zum ersten Mal in meinem Leben in London und Genau, ich weiß noch, es war so ein bisschen in dem Gespräch die Erwartung, ja, und kannst du dann am Montag anfangen? Und ich so, nee, ich wohne leider in München. Ich muss jetzt erst noch hier irgendwie klären, wie und wo ich hier in London schlafen und leben kann. Aber es war dann relativ schnell geklärt. Ich habe mir dann ein kleines, sehr teures WG-Zimmer gesucht und genau, bin dann in London zur Arbeit gegangen im Atelier von Vivienne Westwood, was auch gar nicht so ein Riesenladen war. Ich glaube, da waren so inklusive den Leuten, die genäht haben und die Modelle angefertigt hatten von den Prototypen, waren da vielleicht so 50 Leute. Also ich habe später in weitaus größeren Unternehmen gearbeitet, aber natürlich ist das eine der prestigeträchtigsten Stationen. So damit davon hat halt jeder schon mal irgendwie gehört.
Aber du kommst ja eigentlich vom Land, also so richtig vom Land, oder?
Ich komme so richtig vom Land, ja. Also ich komme, so Passau ist die nächste größere Stadt, aber eigentlich komme ich schon so fast aus dem Bayerischen Wald, könnte man sagen. Aus so einem kleinen Dorf in der Nähe von Passau.
Und ich frage, weil das sind ja schon große Sprünge auch nach London irgendwie. Also ich meine, das Leben verändert sich komplett anders. Und man ist ja halt auch irgendwie an die Sachen gewohnt, in denen man aufgewachsen ist. Aber der andere Grund, warum ich auch frage, ist, in diesem Dorf, in dem du da eigentlich aufgewachsen bist, wie war das da eigentlich? Weil wenn man dann in so Designrichtung geht und sowas, ist man ja auch immer so ein bisschen der Freak irgendwie schon fast, oder? Weil ich meine, die meisten Leute machen halt irgendwie eher was Konventionelles, würde ich jetzt mal sagen. Und du gehst jetzt erstmal nach München, um Mode zu studieren, was ja eh schon irgendwie Mode wahrscheinlich ist. Und dann nach zu Vivienne Westwood nach London. Wie war so da das Feedback?
Also tatsächlich glaube ich, dass auf dem Land aufgewachsen zu sein schon irgendwas damit zu tun hat, dass ich diesen Beruf habe jetzt heute. Also ich habe zwei Brüder und die sind auch beide Künstler. Also ich denke, auf eine Art, vielleicht war uns da auch ein bisschen langweilig oft. Vielleicht hätten wir als Stadtkinder andere Beschäftigungen gefunden. Und so war es halt auf Bäume kraxeln und malen, was wir gemacht haben. aber tatsächlich, was da jetzt so die Nachbarn am Dorf davon hielten, das habe ich dann alles nicht mehr so mitbekommen. Also ich war ja dann ab 17 in München. Und ja, wer weiß, vielleicht hört irgendjemand von meinem Dorf diesen Podcast, aber würde mich eher wundern.
Aber ich finde es schon interessant, weil ich habe in letzter Zeit ein paar Leute tatsächlich getroffen, mit denen ich da auch drüber gesprochen habe, die halt also eher ländlich aufgewachsen sind. Ich bin auch mehr in der Stadt aufgewachsen eigentlich, zumindest so ab frühen Teenagerzeiten. Aber, und ich habe von mehreren von diesen Leuten dann auch gehört, dass das schon, also dass sich da irgendwie zwei Probleme stellen. Einerseits tatsächlich, wenn sie dann mal wieder nach Hause kommen, dass sie schon irgendwie so ein bisschen als die Seltsamen angesehen werden. Und andererseits, dass aber auch häufig irgendwie ein bisschen so der Kampf da ist zwischen diesen Wertvorstellungen, die Leute halt haben, die ja auf dem Land vielleicht oftmals noch etwas konventioneller sind vielleicht irgendwie. Also halt heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, ja, das ist irgendwie, und dann noch ein BMW kaufen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es überall so ist, ja, aber in der Stadt ist es ja auch häufig so, aber auf dem Land ist es ja schon, würde ich sagen, die Tendenz dahin vielleicht etwas stärker noch, oder?
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also man merkt auf jeden Fall so sehr häufig, wird eben früh angefangen zu arbeiten und es wird früh angefangen, auf so ein Haus zu sparen oder sowas. Was man ja als Städter stellt sich die Frage ja gar nicht so sehr, weil das Haus kannst du dir eh nicht leisten, egal wann du anfängst zu arbeiten. Also klar, man lebt natürlich als Großstädter ein bisschen für andere Werte und als Kreativer natürlich auch, ja. Im Endeffekt, als ich nach München gegangen bin, München war für mich so die Großstadt. München kam mir riesig vor. Und als ich nach London gegangen bin, kam mir das erstmal auch so, ich glaube, so immer, wenn es so eine Stufe hochging, habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte mir so, okay, das ist jetzt so in etwa, es ändert sich jetzt nichts, außer dass alle Englisch sprechen. Und eher so, als ich dann nach einem Jahr London mal wieder zurückgekommen bin, dann habe ich eher gesehen so, ah, okay, irgendwie ist das hier ja alles sehr klein und fast, also schon ein bisschen eine andere Nummer als London jetzt. Aber ich denke mal, ich war auch immer beschäftigt. Überall da, wo ich gelebt habe, war ich immer viel mit meiner Arbeit beschäftigt. Dass das jetzt nicht so sehr im Fokus stand.
Ja, also ich finde ja auch Stadt nicht zwangsläufig besser oder so. Ja, also ich habe sogar eher jetzt auch, ich bin jetzt schon in dem Alter, also du ja auch fast, auch wenn man es dir nicht so ansieht,
ja.
dass ich schon eher wieder den Hang habe, jetzt dann mal aus der Stadt irgendwann rauszugehen. Weil es mir eigentlich, ich glaube, all diese Möglichkeiten, die eine Stadt halt mit sich bringt, also ich meine, es ist eine Typfrage sicherlich, manche Leute stehen da mehr drauf als andere. Aber ich glaube, tendenziell jüngere Leute wissen das auch mehr zu nutzen oder haben mehr Freude daran, irgendwie ausgehen, trinken, Kino, Theater und so weiter und so fort. Und ich will eigentlich hauptsächlich zu Hause sitzen und meine Ruhe haben, so ungefähr.
Ja, ich bin, um ehrlich zu sein, also ich habe den Punkt noch nicht erreicht, aber sollte ich diesen Punkt erreicht haben, ich wäre auf keinen Fall enttäuscht. Ich wäre irgendwie auf eine Art auch ein bisschen erlöst. Ich denke, okay, jetzt brauche ich das hier endlich alles nicht mehr. Das Leben in der Stadt ist ja bestimmt auch in jeder Stadt irgendwie beschwerlicher geworden in den letzten 10 Jahren. Also jetzt in Berlin hier in meinem Kiez umzuziehen, da muss man eigentlich die Stadt wechseln. Also man findet hier halt nichts mehr. Aber ja, ich glaube, was mir in München gut gefallen hat und was mir auch in Berlin gut gefällt, ist, dass man, obwohl man in einer großen Stadt ist, es relativ schnell schafft, so irgendwie so ein bisschen Natur zu finden. Zumindest mal für so einen Nachmittag eine gute Ecke im Park oder im Prinzenbad zu erwischen und so ein bisschen das Gefühl von Natur zu haben, was mir schon auch sehr wichtig ist.
Aber da hast du es in Berlin ja nicht ganz so einfach mit.
Geht. Also ich bin passionierter Freibadgänger jetzt im Sommer. Eigentlich ist das so mein größter Luxus am Freelancen, dass ich meistens es im Sommer schaffe, jeden Morgens kurz schwimmen zu gehen. Und wenn man sich nicht im Rhythmus der Gesellschaft bewegt, sondern irgendwie um 11 Uhr vormittags dann Zeit hat, um schwimmen zu gehen, dann ist das alles okay. Dafür arbeite ich dann noch länger in die Nacht hinein, wenn die anderen Feierabend machen, dafür, dass ich immer so mein Vormittags-Freizeit-Privileg ausleben kann.
Aber das kenne ich gut. Ich tue immer so, als würde ich Mittagspause machen, wenn ich mich hier in die Sonne lege. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Tag meistens ziemlich rum dann eigentlich. Irgendwann mittags, ja. Ich stehe im Sommer auch lieber ein bisschen früher auf, mache das Zeug schon mal am Vormittag. Arbeite im Sommer generell einfach weniger als im Winter, weil ich meine, Sommer ist mir die liebste Zeit, also warum sollte ich es nicht genießen? Und ja, also für alle, die jetzt zuhören, wenn ich euch erzähle, ich mache Mittagspause an der Isar, ist das einfach eine Lüge.
Dann könnt ihr bis morgen auf eure E-Mails warten.
Nee, E-Mails mache ich noch ein bisschen. Das war auch, als diese ersten Smartphones rauskamen, hatte ich so ein Palm Treo oder irgend sowas. Ja, das Ding war eine Katastrophe und einmal E-Mails abrufen hat wahrscheinlich 4 Euro gekostet so ungefähr. Aber es war es mir absolut wert, weil ich lag immer in irgendeinem See und habe geschaut, ob ich jetzt wieder nach Hause fahren muss zum Arbeiten oder nicht. Also E-Mails mache ich sogar noch dann teilweise.
Aber okay. Ja. Na gut, aber jetzt ist ja in unserer Branche spricht man ja vom Sommerloch, ne? Man rechnet ja immer nicht damit, dass im Sommer so eine heiße Phase kommt. Von daher ist es doch gut dann im Winter, also den Plan zu haben, im Winter mehr zu arbeiten als im Sommer.
Ja, also mir kommt es auf jeden Fall entgegen. Aber ich schweife hier gerade viel zu sehr ab eigentlich mit meinen Lügen und Geschichten über alte
Telefone. Ja, wir beide schweifen viel zu sehr ab. Wir waren gerade irgendwie in London.
Vivienne in Westwood, genau. Du hast London sehr genossen dann. Warst zuerst als Praktikant bei Vivienne in Westwood?
Genau, ich war bei Vivienne in Westwood eine Weile und ich würde sagen, das war tatsächlich eine sehr interessante Berufserfahrung. Also da kamen dann wirklich so ein paar große Celebrities, die man schon so seit der Kindheit aus dem Fernsehen kennt, vorbei und haben ein Kleid anprobiert und so. Und wir sind nach Paris gefahren, auf die Fashion Week. Das war schon eine richtig, richtig coole Erfahrung. Aber ich glaube, ich habe in dieser Zeit auch bemerkt, dass vielleicht, was dieser Modedesigner-Job wirklich bedeutet, mich nicht so sehr interessiert wie scheinbar alle anderen. Ich weiß, es gab einen Tag, oder vielleicht war es auch eine Woche, da ging es nur um Knöpfe. Da ging es nur darum, welche Knöpfe jetzt wo rankommen. Und ich habe da gemerkt, das interessiert mich einfach. Das ist mir richtig egal. Und ich glaube, warum ich durch dieses Studium sehr genossen habe und warum ich auch gut durch dieses Studium gekommen bin, mir hat dieses Entwerfen immer sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten damals auch schon, also ich habe damals auch schon mit Photoshop gearbeitet, habe irgendwelche Textilien eingescannt, habe Experimente am Stoff gemacht, die Sachen eingescannt und in der digitalen Collage einen Entwurf draus gemacht. Also eigentlich habe ich hauptsächlich Illustrationen gemacht in meinem Modedesign-Studium und anschließend versucht, die in Kleidungsstücke zu übersetzen. Aber ich glaube, das hat irgendwie relativ lang gedauert oder es hat zumindest diesen Praxistest gebraucht, wirklich in dieser Branche zu arbeiten, bis ich sagen konnte, mir hat dieses digitale Gestalten von Bildern mehr Spaß gemacht als alles, was danach kam. Und ich glaube, somit wusste ich dann schon so ein bisschen, dass es Illustration sein könnte, was mich interessiert. Und ich finde auch damals, das war jetzt quasi so 2010 rum, war das Thema Illustration auch irgendwie noch versteckter als heute?
Ja, klar.
Ich denke, das ist viel mehr in den Mainstream geraten. Also wenn ich heute sage, ich bin Illustrator, kommen eigentlich keine Fragen. So, da kann sich irgendwie inzwischen jeder was drunter vorstellen. Oder es interessiert keinen, kann auch sein. Aber so meistens wird es so hingenommen, okay, der ist Illustrator. Und ich weiß noch, für mich war es damals eine Zeit, als auch Instagram neu war, dass ich so zum ersten Mal dieses Thema aktiv entdeckt habe und dann so ein paar Namen kannten von coolen Illustratoren, denen ich dann gefolgt bin auf Insta. Und ich habe einfach so ein bisschen erkannt, das ist ein Job. Und genau zeitgleich bin ich nach Berlin gezogen.
Was waren denn damals so ein paar frühe Accounts oder Illustratoren, die dich denn dann am Anfang eigentlich so beeinflusst haben? Weil ich glaube ja auch, diese ganze Instagram-Nummer ist, glaube ich, ein erheblicher Grund mit dafür, warum Illustration so viel mehr genutzt wird heute einfach. Ich glaube, weil man dadurch genauso wie mit Fotografen gesehen hat, wie viele Leute es eigentlich da tatsächlich gibt, die wirklich Potenzial haben, was Cooles zu machen. Und ich glaube, dass da also ich glaube, einerseits haben gerade so Werbeagenturen schon auch gesehen, einfach, okay, da kann man was Cooles mitmachen, das ist ein cooles Tool, das jetzt auch irgendwie mehr zu haben ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, war bestimmt auch ein wirtschaftlicher Faktor dabei, weil so viele Illustratoren auf einmal da waren, dass wahrscheinlich ein Price-Dumping betrieben wurde vom anderen Stern.
Also ich kann mich erinnern, eine der ersten Personen, die mir so aufgefallen sind, war auf jeden Fall Kate Moross. Die halt irgendwie interessant war, weil die war auch so sehr, sehr jung, die ist irgendwie gleichaltrig mit mir und hatte damals schon so mit Anfang 20 so einen Superstar-Status. Also auf eine Art war die ja vielleicht auch eine der ersten Leute, die so ein bisschen Influencer-mäßig funktioniert haben in dieser Branche. Und ich glaube, für mich war das ich würde eigentlich nicht sagen, dass mein Stil diesem Stil sehr ähnelt oder dass mich das stilistisch stark beeindruckt hat. Aber ich glaube, zu sehen, dass hier so die Grenzen zwischen verschiedenen Jobs verwischt werden. Es ist irgendwie so Illustration, Design, Art Direction. Ich finde, das hat so ein bisschen für mich ein neues Verständnis geschaffen, wer man sein kann in dieser Branche und dass man so eine Personal Brand irgendwie sein könnte. Genau, ich glaube, das war eine der ersten Personen, die mir gefallen hat. Und Craig und Carl, dieses Illustrationsduo.
Die fand ich auch immer super. Da habe ich sogar immer noch ein Poster herumliegen.
Ja, cool. Ich habe die schon mal persönlich getroffen. War natürlich ein großer Mensch, fand ich sehr cool.
Das ist immer so Wahnsinn, gell? Wenn man so Helden aus seinen Anfängen kennenlernt. Weil ich meine, du lernst ja heute auch ständig Illustratoren, Illustratorinnen kennen oder andere Künstlerinnen, die du wahrscheinlich genauso gut findest wie die beiden damals. Aber jetzt ist deine Position halt schon etwas höher und auf einmal ist diese Diskrepanz nicht mehr ganz so hoch und damit ist die Ehrfurcht auch nicht mehr ganz so groß.
Das stimmt. Aber ich habe inzwischen schon verstanden, dass die meisten Leute in dieser Branche Also ja, es stimmt schon, man fühlt sich mehr auf Augenhöhe, aber ich finde auch so, es ist ja irgendwie schön, dass das mal auf einen so beeindruckend gewirkt hat, weil irgendwie war das ja auch mal sehr inspirierend, aber inzwischen weiß ich schon von den meisten Leuten, die gehen alle jeden Tag zur, oder die gehen alle ins Studio und machen irgendwie Arbeit, und bei manchen ist halt dieses Online selbst größer ausgebaut als bei anderen. Mhm. Aber ja, genau, für mich war aber dann eben Instagram so der erste Haken zur Illustration, und ich habe zeitgleich, ich war schon immer sehr daran interessiert, irgendwie so, ich habe mich jetzt in dem Alter nicht getraut, irgendwie zu sagen, ich bin jetzt Freelancer und ich bin Illustrator. Ich habe schon immer versucht, in so einem linearen Berufsleben irgendwie erstmal weiterzukommen, und dann habe ich mein nächstes Praktikum gemacht. Also ich war auf jeden Fall die Generation Praktikum. Ich bin dann hier in Berlin in eine Werbeagentur gegangen als Praktikant zu M&C Saatchi, was auch so ja so eine internationale Agentur ist, die es auf der ganzen Welt gibt, und bin dann da eben als Art Director in der Werbung gelandet.
Und hast da eigentlich genau das gemacht, von dem du vorher noch gesagt hast, dass du es stinklangweilig fandest, oder?
Weil ich meine, ja, Grafikdesign. Wirklich, genau so war's. Ich habe plötzlich das gemacht, was ich immer total abgelehnt habe.
Warum?
Ich dachte mir, ich weiß nicht, irgendwie dachte ich mir immer, das Unoriginellste, was du mit einem Kommunikationsdesign-Studium machen kannst, ist in irgendeine Werbeagentur zu gehen.
Und das hat dich dann so gereizt, das mal auszuprobieren, oder wie?
Ich glaube, es war irgendwie eine Opportunity. Es wurde so ein bisschen mir angeboten, das zu machen. Also mehr oder weniger. Ich bin schon zu einem Vorstellungsgespräch gegangen, aber es wurde mir schon so ein bisschen angeboten.
Moment. Ich habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich irgendwo gehört, dass du irgendjemanden in der Bar kennengelernt hast, wahrscheinlich beim Saufen, ja. Und der hat dich dann dahin gebracht.
Ja, genau. Ich habe mich da reingesoffen, kann man
sehr
so
gut
sagen.
Sehr gut.
Und ich weiß noch, dass der Typ, der mich angestellt hat, der kann sich da wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß noch, dass der irgendwie meinte so, naja, also du bist offensichtlich nicht sehr vertraut mit dem, was wir hier machen, aber probieren wir es mal. Mit anderen Leuten klappt es auch nicht so. Also es könnte sowieso immer schief gehen.
Aber er hat natürlich auch vollkommen recht.
Und er hatte total recht.
Ja, weil die meisten Leute, wenn sie engagiert werden, werden ja eigentlich nicht engagiert für das, was sie können, sondern für das Potenzial, was sie haben, im Idealfall, glaube ich. Weil man muss ja eh in jedem Job, selbst wenn man vom selben Fach ist, in den meisten Fällen so viel neue Sachen lernen, dann auch vom Umfeld her oder einfach nur, wie Sachen in dieser Firma jetzt gehandhabt werden und so, dass der Lernprozess ja eh riesig ist.
Ja, das stimmt. Und ja, ich muss sagen, dann kamen echt so ein paar sehr glückliche Jahre meines Berufslebens eigentlich, weil also ich hatte da Erfolg, das lief alles gut, das hat mir Spaß gemacht und es war so unerhofft irgendwie. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir das gefällt, und dann fand ich das total super, und es war natürlich schon auch, es gab dann natürlich Möglichkeiten zu illustrieren, immer wieder mal, auf jeden Fall für so Concept-Pitches und so durfte ich immer wieder mal eine Illustration machen, und ansonsten habe ich es aber in 4 Jahren in diesem Job nicht geschafft, eine Werbekampagne zu illustrieren, obwohl ich es wirklich bei jeder Idee, wo ich irgendwie die Chance hatte, versucht hatte. Also, und ich glaube, das war auch damals gar nicht so gerne gesehen, dass ich diese Ambition hatte. Ich glaube, das war auch vielen ein bisschen lästig. Es waren so, ja, okay, wir müssen den Kunden jetzt, ja, wir müssen jetzt 3 Richtungen vorstellen dem Kunden, dann machen wir 2 gute Sachen, wie wir sie gewohnt sind zu verkaufen, und dann darfst du noch eine Richtung so mit Illustrationen vorschlagen.
Aber es ist ja auch nett, dass sie dir wenigstens diese eine Chance gegeben haben dann.
Ja, total.
Ich meine,
ja,
so konntest du zumindest dranbleiben, und ich meine, auch wenn diese Hoffnung dann vielleicht häufig enttäuscht wurde, ist es ja schon wichtig, diese Hoffnung überhaupt noch irgendwie zu haben. Weil ich meine, viele Leute machen auch einfach irgendwie einen Job und nach ein paar Jahren ist es irgendwie einfach völlig vergessen, dass sie da noch irgendwie eine Leidenschaft hatten, was anderes zu machen, weil es einfach überhaupt nicht mehr aufkam. Und in so einer Werbeagentur, ich meine, mir wird zwar jetzt immer gesagt, dass das heute irgendwie ein bisschen besser geworden ist, aber zu der Zeit war es ja auch noch so, das war ja Sklaventreiberei normalerweise.
Also ja, in den meisten genau. Leben. Also mir wird auch gesagt, das wurde besser gemacht. Scheinbar hat die Gen Z uns jetzt ein paar Rechte erkämpft, die wir früher nicht hatten. So wie einfach mal ein normaler Mensch zu sein nach 18 Uhr. Aber ja, du hast gerade was ganz Gutes gesagt, und zwar wirklich das Dranbleiben. Ich bin auch von allem, was ich so in den ersten Jahren meines Berufslebens gemacht habe, so am meisten dankbar dafür, dass es mich irgendwie enabled hat, dran zu bleiben. Dass es mir immer irgendwie das Gefühl gegeben hat, das ist interessant, was ich mache, das könnte Leute interessieren, ich mache damit weiter. Weil im Endeffekt merke ich schon, ich bin wie jeder Mensch schon irgendwie dadurch geformt worden mit dem, was ich jetzt heute bin, dass Leute mir gezeigt haben, das ist gut so, das mach damit weiter. Und ich bin ja irgendwie sehr glücklich jetzt heute, dass ich da dran geblieben bin. Aber genau, ich hatte dann eben, war in der Werbeagentur 40 bis 100 Stunden pro Woche. Also das war schon ein harter Job. Und habe dann nebenbei angefangen, so kleine Illo-Jobs zu machen. Und damals gab es ja irgendwie noch relativ viele Printmagazine, für die man mal arbeiten konnte. War ich dann mal so Fräulein Magazin, Blond, Kinky, ja, was es damals eben alles so gab im Print, hatte ich dann immer wieder mal so kleine Jobs, die ich dann so nach Feierabend gemacht habe und an den Wochenenden. Und das hat irgendwie dazu beigetragen, dass plötzlich dadurch und mit der Kombination, die Sachen auf Instagram zu posten, irgendwie ein paar Leute wussten, dass ich Illustrator bin.
Aber wie sind diese Magazine überhaupt auf dich gekommen? Weil ich meine, die müssen ja auch erstmal irgendwie von dir erfahren.
Ich habe denen geschrieben. Ich habe denen einfach so lange meinen PDF geschickt, bis sie mir irgendwann geantwortet haben.
Sehr gut. Hattest du eine Hemmschwelle? Weil ich meine, hattest du eine Hemmschwelle oder war es irgendwie?
Ich hatte zum Glück, als ich jung war, fast gar keine Hemmschwelle. Heute total. Ich habe jetzt so, ich überleg's mir jetzt echt 10-mal, bevor ich irgendwen professionell anspreche. Ich bin da einfach, ich habe mir da im Impressum von den Magazinen oder auf den Webseiten die E-Mail-Adressen geholt und hatte da geschrieben. Aber das waren ja auch so, ich finde das ja eh ein super Einstieg für Illustratoren, weil das sind ja auch so, solche Jobs bekommst du ja schnell mal. Die sind jetzt nicht mega gut bezahlt, aber dann habe ich so für ein paar hundert Euros oder so Editorials illustriert und wie gesagt, konnte da halt so ein bisschen dranbleiben, bis dann irgendwann größere Jobs kamen.
Aber warum meinst du, ist deine Hemmschwelle heute höher? Weil ich meine, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, mit den Kollegen ist es ja auch eher so, dass man dann vielleicht sich eher auf Augenhöhe fühlt und so. Und nachdem in deinem Portfolio ja einfach jetzt Sachen drin sind, die du auch gerne zeigst und die auf die wahrscheinlich Kunden ja auch anspringen. Also auch wenn wir schon geklärt haben, dass die Hälfte deiner Kunden nicht genannt werden darf wegen irgendwelcher Fessel-NDAs offensichtlich. Aber die genannt werden dürfen, sind ja doch auch dann irgendwie ja, prestigeträchtig genug, dass du ja heute wahrscheinlich weniger eigentlich in der Situation bist, dass du dich da irgendwie das Gefühl haben müsstest, dass du dich da aufdrängst, sondern eher sagst, hier schau mal, ich bin eigentlich eine wertvolle Ressource für euch.
Ja, das stimmt. Aber also ich glaube, so irgendwann hatte ich halt mal nur 12 Illustrationen, die ich vorzeigbar fand. Und dann war das eine Sache von einem Tag, da ein PDF draus zu machen und dieses PDF 30 Mal zu verschicken.
Ja, ich verstehe. Das Problem ist also nicht die Hemmschwelle, sondern die Faulheit, das neue PDF zu machen.
Die Faulheit, aber auch das Niveau, auf dem dieses PDF jetzt sein muss. Also ich hatte jetzt tatsächlich letztes Jahr mal ein neues PDF gemacht und das hat irgendwie ewig gedauert, schon allein, weil es einfach so viel Material gibt jetzt inzwischen. Und da muss man sich ein bisschen überlegen, was will ich jetzt weiterhin pushen? Was will ich ein bisschen in den Hintergrund stellen? Was sollen Leute über mich wissen, die eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden haben und sich vielleicht mal durch ein PDF mit 15 Seiten durchklicken werden.
Aber das ist voll das interessante Thema, weil ich denke da auch mal viel drüber nach, über sowas. Und wie du sagst, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja ein wichtiger Aspekt dabei. Und du bist ja in der glücklichen Situation jetzt, dass du ja nicht eigentlich zu wenig Aufträge hast. Also passt ja. Und ja. Dementsprechend, wenn du jetzt irgendwo was hinschickst, würde ich in deiner Situation, sage ich jetzt mal großkotzig, wirklich nur die Sachen reinpacken von der Richtung, in die ich auch gehen möchte. Und nicht irgendwie, wo ich denke, das könnte den Leuten gefallen, sondern wirklich total aggressiv einfach nur sagen, hier, das ist eigentlich das, was ich machen will und wie es auch aussieht. Weil, ich meine, du brauchst es ja eigentlich nicht.
Also, das ist wirklich eine große Diskussion, eine große Frage immer, weil ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich unbedingt gehen will. Ich muss sagen, so alles, was ich jetzt gemacht habe, ist echt sehr, also ich finde es dann doch immer wieder sehr unterschiedlich. Also ich arbeite zum Teil viel für Motion Design oder für Branding. Aber jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatte ich mit so großen aufblasbaren Installationen mal gearbeitet, eine Zeit lang. Habe so riesige Inflatables machen lassen. Und da hätte ich ja auch nie gedacht, das war kein bewusster Plan von mir, das zu machen. Das wurde auch so an mich herangetragen. Und um solche Opportunities bin ich eigentlich immer am dankbarsten, wenn jemand anderes in meiner Arbeit etwas sieht, was ich selber noch gar nicht drin gesehen habe. Dann sagt so, hey, willst du das nicht dreidimensional als riesige Installation zu machen? Hast du Bock, eine 10 Meter hohe Blume zu designen? Ich sage, Logo. Also, eigentlich ist so das Weiterkommen in meiner Arbeit und in meiner Karriere sehr viel Zufällen zu verdanken. Was gut und schlecht ist, also ich finde es einfach alles immer gar nicht so planbar, wie du auch gerade meintest, ich habe ja genug Jobs und ich bin wahrscheinlich gar nicht auf der Suche nach Jobs. Das stimmt zum Glück die meiste Zeit. Aber es gibt doch immer wieder mal, und ich würde tatsächlich denken, dass es echt für die meisten Leute in dieser Branche so, egal wie erfolgreich das alles wirkt, es gibt immer mal eine Phase, wo dann einfach mal nicht so viel kommt.
Hast du das Bedürfnis, die zu füllen dann? Weil ich sehe es mittlerweile eher so, dass man, weil ich weiß schon, da es passiert immer total schnell, dass einem dann die Angst im Nacken sitzt. Oh Gott, ich krieg nie wieder einen Auftrag, ich werde verhungern und all so Blödsinn halt. Aber mittlerweile sehe ich es tatsächlich eher so, dass man die Zeiten dann eher nutzen sollte, wirklich einfach sich um sich selber ein bisschen zu kümmern irgendwie. Entweder eigene Projekte zu machen oder vielleicht auch das mit der Arbeit mal ganz bleiben zu lassen, wenn man 2 Wochen nichts zu tun hat. Einfach in Urlaub zu fahren oder sich um die Blumen auf dem Balkon zu kümmern oder sowas.
Ja, also tatsächlich ist es auch meine Einstellung und auch so, glaube ich, mein ein guter Skill, den ich habe, dass ich meine Zeit auch echt genießen kann, wenn ich nichts zu tun habe. Und ich habe zum Beispiel mich jahrelang nicht aktiv um neue Jobs bemüht. Es gab echt ein paar Jahre, da lief das einfach durchgehend durch. Und wenn es mal nachgelassen hat, war ich auch so ein bisschen erleichtert. Also zwischenzeitlich war man mal so verwöhnt, dass ich dann gedacht habe, hoffentlich bekomme ich jetzt keine neue Anfrage. Hoffentlich lassen sie mich jetzt alle mal einen Monat lang in Ruhe. Aber ich glaube, bei mir war es wie für viele, so während der Pandemie ging es so ein bisschen runter. Und dann hatte ich letztes Jahr zum ersten Mal seit Jahren wieder versucht, aktiv selbst neue Jobs zu generieren. Und habe festgestellt, das geht eigentlich gar nicht.
Nein?
Eigentlich nicht sehr gut. Eigentlich ist es, glaube ich, die Hauptaufgabe als Illustrator schon immer auf eine Art so ein bisschen sichtbar zu sein. Die Leute dürfen halt nicht komplett vergessen, was du machst, wie das aussieht und wer du bist halt. Aber jetzt so direkt, also ich habe dann vielen Agenturen geschrieben mal letzten Sommer und da kam oft dann so die Antwort wie, ah cool, wir kennen dich eh, nett, dass du dich meldest. Also man muss einfach, denke ich, immer auf sehr vielen Radars sein. Und irgendwann zahlt sich das mal aus.
Aber was heißt vielen Agenturen geschrieben? Weil ich überlege gerade so, bei mir gab es nämlich auch in meiner also Karriere ist hochgesprochen, aber in den 20 Jahren Webdesign und Fotografie und so, was ich da halt so als One-Man-Band gemacht habe irgendwie, war es auch so, dass ich ewig nie Akquise gemacht habe. Also wahrscheinlich die ersten 13 Jahre oder so. Es kam halt einfach rein, was reinkam und es war irgendwie genug und damit war irgendwie gut. Und dann irgendwann habe ich mir das Zeug auch mal angeschaut und habe gedacht, wirklich, das ist so ein Rotz, den ich da mache. Ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Kunden eigentlich. Und das war dann Arschtritt genug, dass ich dann tatsächlich einmal Agenturen geschrieben habe. Allerdings habe ich den Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich will jetzt erstmal über meinen Schatten springen und mich überhaupt mal aufraffen, irgendwem zu schreiben. Und ich habe mir irgendwie so 20 Agenturen rausgesucht und die 10, die ich eigentlich am coolsten fand, den habe ich nicht geschrieben, sondern den nächsten 10, weil ich habe mir gedacht, ich übe mit denen jetzt erstmal. Und dann kann ich, also ich hatte halt einfach Schiss, ja. Ich hatte einfach Schiss, abgelehnt zu werden von denen, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten wollte. Und mein Pech in Anführungszeichen war, dass von diesen 10 E-Mails oder so tatsächlich 2 oder 3 zurückkamen, wo dann ein Auftrag irgendwann raus wurde in den nächsten Monaten. Und daraus hat sich dann halt was entwickelt. Und es war besser als das, was ich davor gemacht habe. Aber ich habe mir schon lange ein bisschen in den Arsch getreten, dass ich nicht gleich denen geschrieben habe, die ich richtig gut fand. Weil ich habe mich eigentlich selber wieder ausgebremst.
Ich muss sagen, ich kann immer gar nicht so klar sagen, wer für mich jetzt ein interessanter Auftraggeber ist. Also ich habe auch schon wirklich tolle Projekte für Agenturen gemacht, wo man jetzt auf der Webseite nicht, also wo man jetzt nicht auf den ersten Blick gedacht hätte, dass ich da dazu passe. Aber auch die haben dann eben mal sowas wie so ein besonderes Projekt, an dem sie arbeiten und zu dem ich dann gut gepasst habe. Aber ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen auch jetzt gemerkt, was du vorhin meintest, dass man so eine Leerlaufzeit nutzen soll, um seine Skills auszubauen. Das ist tatsächlich, finde ich, total richtig. Und das ist auch, was ich jetzt aktuell in diesem Sommerloch so ein bisschen machen will.
Wobei ich sagen muss, Moment, ich muss sagen, du verzerrst eigentlich das, was ich gesagt habe, ein bisschen, weil ich habe gesagt, man kann das machen, aber vielleicht ist es viel sicherer, viel wichtiger, wenn man auch mal Leerlauf tatsächlich einfach genießt. Weil ich glaube, das wird nämlich total unterschätzt in dieser ganzen Kreativszene auch. Sind alle immer Hustle, Hustle, Hustle und wir lieben unsere Arbeit ja so sehr, dass das auch vollkommen reichen muss. Niemand braucht mehr Freizeit und so ungefähr, weil wir machen ja das, was wir lieben. Und ja, das stimmt schon, aber ich meine, keine Ahnung, egal was ich liebe, ich habe keinen Bock, das den ganzen Tag all day, every day zu machen.
Ja, es macht auch keinen Sinn, das den ganzen Tag all day, every day zu machen. Also ich weiß schon, dass meine Arbeit immer irgendwie Teil vom Leben sein muss, ein bisschen. Ich weiß, wenn ich komplett, also das ist jetzt auch fast schon so ein bisschen spirituell, aber ich weiß, wenn ich aufhöre, mich dafür zu interessieren, dann wird es andere auch nicht mehr interessieren. Also es klingt fast so ein bisschen abergläubisch, ne? Aber ich weiß so, wenn es für mich kein Thema mehr ist, wird es für andere auch irgendwann egal sein. Und ich weiß aber auch, ich muss nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, um für mich persönlich was zu schaffen, was mich weiterbringt. Aber ich muss irgendwie halt inspiriert bleiben und immer wieder mal einen guten Moment finden, um mich an meinen Rechner zu setzen. Und vielleicht geht's sehr schnell. Vielleicht mache ich innerhalb von einer Stunde eine Illustration, von der ich persönlich mir zumindest denke, das bringt mich in eine neue Richtung. So könnte demnächst mal ein Projekt von mir aussehen. So könnte meine Arbeit in Zukunft aussehen.
Ja. Und für Kunden sollte eigentlich auch die, wie lange du gebraucht hast für was, sollte eigentlich keine Rolle spielen, sondern nur das Ergebnis.
Das stimmt, ja.
Und auch das mit den 40 Stunden, ich finde, das ist totaler Schwachsinn und eine vollkommene Lüge, dass irgendjemand 40 Stunden arbeitet, weil selbst wenn du 60 Stunden in der Agentur blockerst, wie viel Zeit davon geht drauf für Kaffee trinken, sinnlose Meetings oder sonst irgendein Rotz, ja? Weil niemand kann so viel Konzentration aufbringen. Und ich glaube, das war was wir während Corona ja eigentlich alle gut gesehen haben oder jeder für sich selber im Homeoffice. Ich meine, jeder hat erzählt, er arbeitet 40 Stunden, aber niemand hat 40 Stunden gearbeitet, sondern auf einmal ging alles deutlich schneller, weil man eben nicht diese ganzen Zeitvertreibssachen gemacht hat, sondern lieber gesagt hat, ich mache halt meine Arbeit und das dauert halt wahrscheinlich am Ende 25 oder 30 Stunden in der Woche und den Rest sage ich einfach niemandem, dass ich jetzt mein Leben genießen kann.
Ja, Das stimmt, ja. Die Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz, die ist so ein bisschen outdated jetzt, ne? Man glaubt da nicht mehr so sehr dran.
Ich hoffe es.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, so, ich, heute Morgen war mal wieder so ein, heute wusste ich, ich nehme mit dir einen Podcast auf um eins. Und wenn wir jetzt hier fertig sind, habe ich noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Aber heute Morgen dachte ich mir, gut, bis zu dem Podcast muss ich jetzt, mache ich jetzt nur Dinge für mich selbst. War ja, beim Sport, war einkaufen und so weiter. Und das ist für mich eigentlich so der größte Luxus an meinem Job, dass ich diese Sachen so machen kann. Abgesehen davon natürlich, dass ich auch illustrieren darf, was mir tatsächlich was bedeutet und auch Spaß macht.
Aber jetzt muss ich nochmal kurz hijacken, weil ich habe, bei mir lief es heute ähnlich. Ich habe mir auch gedacht, wir nehmen mittags auf und mittags ist immer so, ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich mache es meistens eher lieber morgens, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann nachmittags noch mehr machen. Andererseits habe ich also jetzt eben auch das gehabt, dass ich dann morgens war ich eine Runde laufen, ich habe mir gedacht, das Wetter ist super, wahrscheinlich gehe ich später nochmal eine Stunde an die Isar dann oder so. Der Tag war dann nicht besonders erfolgreich irgendwie von dem, was ich geschafft habe oder so, aber ich habe alles gemacht, was ich machen musste und ich habe tolle Erlebnisse gehabt. Heute Morgen beim Laufen habe ich noch einen Typen, also wirklich an der Stadtgrenze von München, an der Isar, lief der mit einem Pferd an der, also führte er. Und das Pferd war voll bepackt. Also er sah wirklich aus wie ein mexikanischer, keine Ahnung, der gerade die Berge überquert. Ja. Und dann habe ich ihn einfach mal kurz gestoppt und gesagt, hey, yo, wie schaut's denn aus? Was läuft? Und der gute Mann kam gerade, war irgendwie 2 Jahre unterwegs und hat sich dieses Pferd gekauft, ist damit Richtung Türkei aufgebrochen, hat es bis zur türkischen Grenze damit geschafft, konnte das Pferd da nicht mitnehmen, aufgrund Papiere, keine Ahnung, hat es da dann bei einer Familie gelassen, die auch Pferde hatte, hat es auf dem Rückweg wieder abgeholt, ist nach Bibione gelaufen mit dem Pferd, also alles gelaufen, ja, nicht geritten auf dem Pferd, sondern das Pferd hat nur getragen im Prinzip, und hat den Winter in Bibione verbracht und ist jetzt nach Hause gekommen und hat jetzt noch 2 Tage bis nach Memmingen oder keine Ahnung, wo er hin muss, ja. Und ich fand sowas atemberaubend, solche Leben auch irgendwie zu sehen. Und ich finde, es relativiert sehr eben diesen ganzen Hustle. Und ich finde, dann ist es auch okay, wenn man einfach mal vormittags ins Freibad geht.
Ja, voll. Finde ich auch. Ist auf jeden Fall noch ein relativ kleiner Move verglichen dazu, ja. 2 Jahre lang Pferd durch die Weltgeschichte zu ziehen.
Ja. Aber ich habe ja schon ein bisschen auch das Verlangen danach. Wie ist das bei dir so? Also es muss nicht unbedingt ein Pferd sein, aber so einfach dieses alles bleiben lassen und einfach mal für 2 Jahre durch die Weltgeschichte ziehen.
Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, in meinem Alltag relativ glücklich. Mein Alltag ist ja auch die meiste Zeit schon jetzt lockerer, als er früher war, als ich festangestellt war. Ich muss sagen, so der perfekte Urlaub für mich ist zum Beispiel, so wie letztes Jahr, war ich 3 Wochen auf Sardinien und hatte da einfach so ein süßes Haus am Meer, bin jeden Morgen joggen gegangen, habe dann ein bisschen gearbeitet und war nachmittags am Meer. Und ich glaube, durch dieses, dass ich da jeden Tag noch 3-4 Stunden Arbeit integriert hatte, war das für mich eigentlich zufriedenstellender als so, okay, jetzt ist Auszeit, jetzt machen wir gar nichts.
Verstehe ich voll. Ich habe das auch mehrfach gemacht, immer so monatelang nach Thailand gehen und halt wenig arbeiten, aber arbeiten. Und das stimmt schon nicht. Mir gibt es schon auch sehr viel, wenn man einen Job hat, den man eigentlich gern mag, da halt so, aber mir reichen dann am Tag eigentlich 2 Stunden Arbeit, glaube ich. Ja. Dann bin ich eigentlich bedient.
Was bei mir natürlich schon auch vorkommt, jetzt nicht bei jedem Projekt, aber es gibt natürlich Projekte, die sind echt stressig. Also es kommt mal, komischerweise kommen die Projekte auf Kundenseite irgendwie sehr oft aus dem Nichts. Also ich weiß auch nicht, warum teilweise nicht besser geplant wird, weil so Weihnachtskampagnen oder so, man weiß
ja. Es konnte
ja
niemand damit rechnen, dass jetzt wieder Weihnachten im Dezember ist.
Es konnte niemand damit rechnen, dass wieder Weihnachten ist, genau. Also teilweise habe ich schon auch so Projekte, wo ich mir dann schon auch denke, so okay, für mich ist es echt cool, weil ich mag das auch so ein bisschen, wenn es dann mal wieder 2 Wochen ganz stressig wird. Aber da merke ich schon so, okay, das könnte jetzt nicht jeder leisten und das würde auch nicht jeder mitmachen. Also es gibt dann mal wieder so 2 Wochen, wo du dir einfach komplett nichts vornehmen darfst. Wo du weißt, theoretisch Abstimmung mit dem Kunden um 18 Uhr. Könnte sein, dass ich hier heute bis 2-3 Uhr morgens wieder sitze. Und auch sowas kann ich dann eigentlich mal total genießen, wenn es nur eine Zeit lang ist. Weil, also zum einen, man spürt dann auch so an der Erschöpfung, dass man gerade richtig was geleistet hat. Es ist halt wie ein sehr intensives Workout oder so. Im Fitnessstudio ist ja auch so, man quält sich eine Stunde, aber die Müdigkeit, die man danach im Körper hat, man hat irgendwie gelernt, dass einen die auch glücklich machen kann, so. Und so ist es mit Arbeit für mich auch oft. Also es ist natürlich sehr privilegiert, das zu sagen, weil ich bin als Freelancer schon sehr weit vom Burnout entfernt, weil das kann halt mal passieren, das ist 2 Wochen stressig und dann wieder 4 Wochen Freibad. Also, aber ja, also wie gesagt, ich kann beides irgendwie genießen. So eine lockerere Zeit und auch mal eine sehr stressige Zeit.
Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt heute schon den Luxus irgendwie haben, dass wir... Also ich meine, gerade so in der Designbranche, uns geht's ja allen jetzt besser. Wir haben ja vorhin auch gesagt, auch in den Werbeagenturen sagen die Leute ja, dass die Arbeitsbedingungen deutlich besser geworden sind und so. Und das ist ja wunderbar. Mhm. Ich finde, es war viel zu lange, also vor allem als ich so in meinen späten 20ern war, irgendwie hatte ich immer den Eindruck, vielleicht lag es auch daran, dass meine Freunde alle irgendwie VWL studiert haben und sowas. Aber es war einfach, alle waren so verdammt stolz darauf zu sagen, hey, nee, sorry, ich habe überhaupt keine Zeit, ich bin so im Stress. Und ich habe mir immer gedacht, wenn du im Stress bist, machst du was falsch, ja. Entweder bist du komplett überfordert oder du hast schlechtes Zeitmanagement. Und ich habe nie gesehen, warum das irgendwie ein Grund für Stolz sein sollte.
Ja, also da sind wir zum Glück wirklich, wie du sagst, als Gesellschaft und als Branche ein bisschen weitergekommen, dass das nicht mehr so glorifiziert wird. Dass wir jetzt hier in einem reichweitenstarken Podcast uns trauen zu erzählen, dass wir gerne ins Freibad gehen. In einem Branchenpodcast.
Ja, ich würde es aber auch nicht als Branchenpodcast unbedingt bezeichnen. Okay. Ich sehe es ja mittlerweile eigentlich mehr als Laber-Podcast in der Designbranche vielleicht eher.
Okay, das ist gut.
Ja, gemischtes Hack mit wechselnden Gästen. Nur ich weiß nicht, welcher von den beiden ich bin. Aber naja, das ist schon sehr Inside Baseball. Aber erzähl noch mal kurz, du warst ja dann eben in der Werbeagentur ein paar Jahre. Und genau, hast parallel dann Jobs gemacht. Ja, und dann hast du dich irgendwann selbstständig gemacht. Aber wie lief denn so dieser Prozess für dich?
Also das war halt echt so meine berufliche Rush-Hour. Ne? Ich muss echt sagen, heute, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Aber damals, das war tatsächlich für mich eine Zeit, in der hatten alle Freizeit außer ich. Da war ich quasi, das müsste so von so 23 bis 27 gewesen sein. Und da waren ja viele meiner Freunde noch im Studium. Und ich war halt da einfach echt weg vom Fenster. Ich hatte da richtig viel Arbeit, aber ich habe die richtig gern gemacht. Das hat sich alles sinnvoll angefühlt. Und genau, es kamen halt dann nach den Editorials so langsam größere Sachen. Also ich habe dann, teilweise wurde ich dann von anderen Werbeagenturen für Freelance, also für richtige Illustrationsjobs angefragt. Also es kamen dann zum ersten Mal Anfragen für Werbekampagnen, was ich halt in dieser Agentur, in der ich gearbeitet habe, in 4 Jahren eigentlich nicht umsetzen konnte. Und plötzlich habe ich gemerkt, ah, okay, die bieten mir jetzt mein aktuelles Jahresgehalt für ein so ein Ding an.
Wow, war es wirklich so gut bezahlt dann?
Naja, war es wirklich so schlecht bezahlt, ist okay, die Frage oder auch. So rum, ja. aber klar, eine Werbekampagne, also das bedeutet nicht, dass ich diese Jobs dann alle gemacht habe oder so, aber man bekommt viele Anfragen, man bekommt dann so ein bisschen ein Gefühl dafür, was geht überhaupt in dieser Branche. Und dann habe ich da echt schweren Herzens so gekündigt nach 4 Jahren und habe mich so in diesen Freelance-Pool geworfen. Und dann hat sich aber noch eine Sache ergeben, die für mich auch total cool war. Ich habe dann eine Agentur kennengelernt, Goldener Westen heißen, sie ist so eine kleinere Designagentur. Und habe dann bei denen so fest frei gearbeitet als Creative Director, also zu Anfangs noch Art Director, irgendwann war ich dann Creative Director von dem Motion Team dort Und dann war mein Leben eben so geregelt, dass ich die Hälfte der Woche mit denen schon gefüllt hatte. Und dann hatte ich noch die zweite Hälfte der Woche für meine eigenen Projekte. Und das war dann für mich zu dem Zeitpunkt perfekt.
Mhm. Und wie war das bei der Agentur davor, wo du dann schweren Herzens gekündigt hast? Haben die mitbekommen, dass du parallel eben dann auch für andere Agenturen schon Kampagnen gestaltet hast?
Ja, ich bin da natürlich schon offen mit umgegangen.
Und wie fanden die das so? Wurden deine Illustrationen auf einmal attraktiver für sie, weil es jemand anders wollte? Das ist ja dann häufig so der...
Nee, irgendwie nicht so sehr. Also ich glaube auch, als ich da gegangen bin, war allen so sehr klar, ja genau, das muss jetzt passieren so. Ich glaube, für die war auch immer, die haben irgendwie gesehen, ich suche nach irgendwas, aber sie haben auch nicht versucht, mir das anzubieten oder so. Was vielleicht irgendwie auch ein bisschen eine Missed Opportunity war von beiden Seiten, vielleicht hätte man besser gemeinsam weiterarbeiten können.
Vielleicht war es aber auch gerade gut. Dass es dich
vielleicht
angeschoben
auch
hat,
gerade gut.
Was eigenes
ja,
zu machen.
Voll. Und diese Agentur, bei der ich dann war, Goldener Westen, das war auch echt eine schöne Zeit. Da habe ich richtig gerne gearbeitet. Und das waren dann nochmal so 3 Jahre, in der das beides lief. Und meine Freelance-Sachen wurden halt immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann hatte das halt auch wieder den Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich kein Wochenende. Ich bin eigentlich rund um die Uhr irgendwie im Einsatz, meine Sachen zu schaffen. Und dann bin ich da auch weggegangen. Und da gab es einen total großen, coolen Zufall. Ich habe an einem Montag, sagen wir mal, dort gekündigt. Und an einem Dienstag, also direkt am darauffolgenden Tag, hatte ich dann eine Mail bekommen von meinem amerikanischen Management, mit dem ich seitdem arbeite, dass die mit mir arbeiten wollen. Das heißt, ich bin so ein bisschen ins Unsichere gesprungen, weil ich mir natürlich schon, ich bin schon immer eher besorgt. Ich will schon immer sehr viel Sicherheit und bin so von der einen sicheren Sache gerade rausgegangen. Und wurde sofort wieder aufgefangen von der nächsten. Da hatte ich schon irgendwie immer Glück gehabt.
Aber amerikanische Agentur, hattest du die, du hast auch eine deutsche Agentur oder hast du nur eine amerikanische?
Nee, ich bin in Amerika bei Levin Levitt und in Deutschland bei 2 Agenten. Liebe Grüße an alle.
Und die Amerikaner kamen aber zuerst, bevor du die deutsche Vertretung hattest dann?
Genau, die Amerikaner kamen zuerst. Ich hatte zudem, also ich bin in Deutschland schon ein paar Agenturen durch. Ich war zuerst bei 2 Agenturen, die gibt's jetzt inzwischen schon gar nicht mehr. Hatte dann längere Zeit niemanden in Deutschland und habe jetzt seit 2 Jahren oder so 2 Agenten. Genau, mein amerikanisches Management ist tatsächlich so, dass zu Hause von sehr vielen der Leuten, die ich damals 2010 oder noch früher auf Instagram entdeckt habe. Also da habe ich dann auch Craig und Kyle mal getroffen, so zum Abendessen und so. Also das war für mich schon dann irgendwie so ein cooler Moment, so zu denken, so wow, jetzt hat man es irgendwie, damals dachte ich mir, jetzt hab ich es geschafft. Heute denke ich mir das nicht mehr. Ich habe da neulich erstmal drüber nachgedacht. Heute denke ich irgendwie, man hat es irgendwie nie geschafft in diesem Job. Man muss immer irgendwie dranbleiben. Man muss immer offen sein, wieder mal neue Kontakte zu knüpfen. Also ich glaube, für die wenigsten Leute ist das jetzt wirklich so ein Selbstläufer bis zur Rente.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber ich finde trotzdem, ich habe da auch gestern erst mit jemandem drüber geredet. Man kommt nie an, ja. Es gibt keine Ziellinie. Die Ziellinie ist, wenn du tot umfällst irgendwann. Aber es gibt schon Milestones. Und ich meine, gerade wenn du dann eben bei einer Agentur gesigned wirst, die davor, also die mit so vielen anderen Leuten zusammenarbeitet, wo du immer aufgeschaut hast hin, finde ich, ist das schon ein Milestone, wo man ruhig auch mal kurz innehalten und sich freuen darf dann.
Ja, voll. Genau, und dann ging es eben los, dass ich öfter in Amerika war, weil die Sets.
Das muss sich doch auch total glamorous angefühlt haben, oder? Gleich mal so Amerika.
Ja. Also es war wirklich sehr glamourös. Ich war auch noch nie in New York. Ich war zum ersten Mal dann unter diesen Umständen in New York mit jemandem, der so meine Mappe getragen hat und so. Also ich würde sagen, es ist bis jetzt auch das Glamouröseste, was mir passiert ist. Es wurde jetzt auch nicht mehr oft überboten. aber die setzen halt total viel so auf das persönliche Kennenlernen. Also man vor Corona, jetzt gerade wird alles wieder so ein bisschen umstrukturiert, weil die sind ja auch lange nicht in die Büros zurückgekommen. Aber vor Corona hatte ich dann eben öfter mal so eine Woche in New York mit 15 Meetings. Also wirklich, du hast vormittags eine Agentur und nachmittags eine Agentur und darfst dann da eben vor den Kreativteam deine kleine Show machen, so deine Arbeiten zeigen.
Macht das Spaß?
Das macht total Spaß und ich dachte immer, dass ich irgendwie natürlich begabt bin in sowas und musste dann lernen, dass das überhaupt nicht der Fall ist.
Warum hast du dich so schlecht angestellt oder weil das Potenzial noch so groß war, nach oben offen?
Also irgendwie habe ich jetzt im Nachhinein, okay, also man muss auch sagen, ich glaube, es ist auch ein kultureller Unterschied, wenn man als Deutscher irgendwie nach Amerika kommt und ich glaube, in vielen Jobs wird man merken, es gibt irgendwie so Sachen, in denen sind die einfach so viel besser. Also ich glaube, die halten schon in der Highschool ihre Referate wie so eine Apple Keynote. Also irgendwie, man beherrscht einfach Präsentation sehr gut.
Selbstdarstellung insgesamt vielleicht auch einfach.
Oder? Ja, ich glaube,
als guter Deutscher ist man ja immer eher angehalten, so zurückhaltend zu sein und bescheiden oder vielleicht irgendwie so, obwohl es auch irgendwie natürlich Schwachsinn ist. Aber ich glaube, kulturell ist es schon ein bisschen verankert, dass man eher ein bisschen unterspielt als total
also zu buttern. Tatsächlich genau das, was du sagst. Meine Präsentation, mit der ich da angefangen habe, die war eben sehr bescheiden. So, da war ein Satz so, ja, ich bin Daniel, ich bin jetzt hier aus Berlin hierher geflogen, um euch meine Arbeiten zu zeigen und jetzt geht's los. Und ich habe dann eben nur so Cases gezeigt, meine Arbeiten vorgezeigt und dann wurde ich irgendwann auch mal so von meinen Agenten angesprochen, die meinten, kannst du das irgendwie ein bisschen interessanter machen? Noch am Anfang kannst du das alles ein bisschen persönlicher machen.
Und ich habe gerade vor mir, wie du jetzt in so eine Präsentation reinkommst, in so einem Glitzeranzug, als erstes mal sagst, nicht mehr, ich bin Daniel, sondern I'm Daniel Ramirez Perez. Yeah. Get ready to get your fucking minds blown.
Genau so mache ich das jetzt.
Cool, cool. Mit einem Reifen und unbedingt einem weißen Tiger. Ich muss unbedingt live zugeschalten werden nächstes Mal.
Nee, aber ich glaube, ich hatte wirklich immer so, ich habe dann diese Präsentation, also ich glaube, ich habe dann damals gefragt, so, was soll ich denn machen? Soll ich denen meine Kinderfotos zeigen, wo ich irgendwie die Wand von der Küche von meinen Eltern einmal, die meinten, genau das musst du machen. Und als Deutscher denkt man sich so, ey, dafür wird man echt krass verurteilt teilweise, wenn man irgendwo sich zu viel Platz nimmt. Ich finde, man hat schon irgendwie gelernt, immer so ein bisschen decent zu sein in jeder Situation. Und ja, da habe ich dann halt so ein bisschen gelernt, meine Sachen auf eine andere Art zu präsentieren.
Ja.
Und auch so ein bisschen gemerkt, dass mein Beruf schon auch irgendwie sehr persönlich ist, so. Dass, dass ja schon auch irgendwie, du schon gerne auch für die Themen stehen darfst, in denen du arbeitest. Was ja bei mir jetzt nicht so krass der Fall ist, so. Meine Arbeit geht ja in sehr viele verschiedene Themenbereiche, aber es gab jetzt in den letzten Jahren sehr viele Illustratoren, die sich für ein bestimmtes Thema eingesetzt haben und dann eben in dieser Nische viel gearbeitet haben.
Ich glaube, du musst nicht mal unbedingt in dem Thema so drin hängen und dich da so reinbringen. Es ist auch allein schon deswegen persönlich, weil ich glaube, du wirst eingestellt oder kriegst erstmal einen Job primär wegen deiner Arbeit, aber es ist schon auch gut, wenn du irgendwie persönlich auch nicht ganz unerträglich bist. Aber dass die Leute mit dir weiterhin zusammenarbeiten, Hängt, glaube ich, schon auch sehr viel von persönlichen Beziehungen ab und dass man sich auch leiden kann, dass du halt mit deinem Gegenüber von der Werbeagentur, der dir halt die Aufträge immer zuschanzt, wenn du mit dem auch mal einfach einen Witz erzählen kannst und dich gut unterhältst, dann, glaube ich, kriegst du da deutlich mehr langfristig auch. Und das soll jetzt nicht irgendwie so opportunistisch klingen, dass man irgendwie die Leute manipulieren soll, um mehr Jobs zu kriegen, sondern ich glaube wirklich, man sollte einfach mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man sich gut versteht und die wollen dann auch einfach automatisch mit dir mehr zusammenarbeiten und du auch mit ihnen. Mhm.
Das stimmt, ja.
Damit sind wir am Ende angekommen, oder?
Wahrscheinlich.
Weißt du, was ich bei dir wirklich fantastisch finde? Dass du schon mehrmals gesagt hast, und ich habe es von dir auch schon davor gehört, dass du einfach glücklich bist mit deinem Job. Und das ist eine Aussage, die wenig Leute bereit sind zu machen, glaube ich. Weil ich meine, klar, jeder Job hat auch shitty Seiten, ja, keine Frage. Auch dein Job hat bestimmt shitty Seiten, ja, wie du sagst. Mit Stress und weiß ich. Aber einfach, dass man wirklich sich mal hinsetzt und sagt, hey, insgesamt finde ich meinen Job richtig cool. Ich mache das richtig gerne. Finde ich es so unglaublich wertvoll. Und vor allem auch, wenn man sich hinsetzt und feststellt, dass man das nicht sagen kann, dann glaube ich, sollte man auch einfach sich dafür dann die Frage stellen, was kann ich verändern, damit es das wird.
Ja, das stimmt. Also doch, die meisten Tage denke ich mir, was für ein Glück, dass ich das hier machen darf. Was für ein Glück, dass das hier alles ist, was ich machen muss, um im Kapitalismus zu überleben. Und es mir auch noch Spaß macht.
Okay, Daniel, dieses Schlusswort kann ich nicht toppen. Damit beenden wir auf jeden Fall diesen Teil. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.